Oliver Sacks, der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Unser Gehirn ist ein komplexes System. Es besteht aus einer Vielzahl von Regionen, die unterschiedliche Funktionen haben. Was aber passiert, wenn eine dieser Regionen geschädigt wird? Solche Veränderungen können gravierende Folgen für das Handeln, Denken und Fühlen eines Menschen haben. Das Besondere? Hirnschäden haben mitunter sehr punktuelle Auswirkungen. Ein Patient verhält sich zum Beispiel in einer bestimmten Hinsicht verstörend, aber ansonsten völlig normal. Der mittlerweile verstorbene britische Neurologe Oliver Sacks hat eine Reihe skurriler Fallstudien zusammengetragen. Der Seemann, der glaubt, im Jahr 1945 zu leben. Der Musikprofessor, der seine Studenten nicht mehr am Gesicht, sondern nur mehr an der Stimme erkennt. Oder die ältere Frau, der andauernd die Lieder ihrer Kindheit in den Ohren klingen. Diese Anekdoten sind nicht nur unterhaltsam, man lernt auch etwas dabei. Zum Beispiel, welche Hirnregionen wofür zuständig sind. Und dass im unergründlichen Ozean unseres Gehirns Fähigkeiten und Wahrnehmungen verborgen liegen, die nur manchmal an die Oberfläche kommen. Blink Nummer 1. Bestimmte Fähigkeiten lassen sich Orten im Gehirn zuordnen. Welche Körperteile des Menschen für welche Funktionen zuständig sind, ist offensichtlich. Ohne darüber nachzudenken, riecht man mit der Nase und benutzt seine Finger, um ein Geldstück vom Boden aufzuheben. Diese Zuordnung ist eindeutig. Niemand würde unter normalen Umständen versuchen, mit den Fingern zu riechen oder mit der Nase nach der Münze zu greifen. Festzustellen, wofür welcher Teil unseres Gehirns wann zuständig ist, ist allerdings nicht so einfach. Beim Nachdenken bewegt sich keine spezifische Region und es leuchtet auch kein Lämpchen, das anzeigt, wo im Kopf gerade Neuronen feuern. Ist es trotzdem möglich, zu belegen, dass spezielle Teile des Gehirns für bestimmte Fähigkeiten verantwortlich sind? Und kann man diesen Zusammenhang sichtbar machen? Den ersten großen Schritt in der Erforschung, welche Hirnareale für welche Funktionen unseres Geistes zuständig sind, machte 1861 der französische Chirurg Paul Broca. Er beobachtete, dass Patienten, bei denen ein bestimmter Teil der linken Hirnhälfte zerstört worden war, unter Aphasie litten. Sie hatten plötzlich Schwierigkeiten, sich sprachlich auszudrücken. Die heute als Broca-Areal bekannte Region ist maßgeblich an der Sprachproduktion beteiligt. Eine Beschädigung dieses Gehirnteils lässt Menschen erstummen oder beeinträchtigt zumindest ihre Fähigkeit, sich sprachlich auszudrücken. Nach Brocas Entdeckung begannen Wissenschaftler mit der Kartografierung des menschlichen Gehirns. Sie beschränkten sich in ihren Untersuchungen zunächst auf die linke Hirnhälfte. Dort ist das sprachlich-rationale Denken angesiedelt. Neben dem Areal, das für Sprachproduktion zuständig ist, fand man dort auch noch solche für das Sprachverständnis, das Lesen und Rechnen. Die rechte Hirnhälfte hingegen ist in erster Linie für Wahrnehmungen, Vorstellungen, Gefühle und Kreativität zuständig. Allerdings wurde diese Hirnhälfte von der Forschung über 100 Jahre lang weitestgehend ignoriert, weshalb man lange Zeit nicht wusste, welche Fähigkeiten in ihr wo lokalisiert sind. Blink Nummer 2. Verletzungen des Gehirns verändern die Persönlichkeit und das Verhalten des Betroffenen. Ein Mann verwechselt Parkuhren mit spielenden Kindern und streichelt ihnen den Kopf. Den Kopf seiner Frau hält er für seinen Hut und versucht daher, ihn hochzuheben und sich aufzusetzen. Ein anderer denkt, ein fremdes Bein liege in seinem Bett und erschrickt maßlos darüber, obwohl es sein eigenes ist. Ein Dritter versteht zwar noch Mimik und Gestik und den Tonfall der Menschen um ihn herum, aber was mit Worten ausgedrückt wird, ist für ihn ein Rätsel. Eins haben die drei Betroffenen gemein. Sie haben eine Schädigung ihres Gehirns erlitten. So wie eine Verletzung des Fingers es erschwert, Gegenstände zu greifen, führt die Beschädigung einer bestimmten Hirnregion zur Veränderung und Beeinträchtigung bestimmter Fähigkeiten. Alkoholsucht kann beispielsweise zum sogenannten Korsakow-Syndrom führen und den Hippocampus beschädigen. Bei vielen Patienten werden ganze Lebensjahre an Erinnerungen einfach ausgelöscht und sie können keine neuen Informationen mehr behalten. Binnen weniger Minuten können Korsakow-Patienten sich nicht mehr daran erinnern, was sie eben getan haben. Um herauszufinden, welche Jahreszeit gerade ist, müssen sie aus dem Fenster sehen. Egal ob durch Tumore, Schlaganfälle, Vergiftungen, Entzündungen oder Amputationen von Hirnteilen, die Liste der Schädigungen und der zugehörigen Folgen lässt sich beliebig fortführen. Verletzungen des linken Schläfenlappens schränken das Sprachverständnis ein. Neurosyphilis in der Großhirnrinde macht die Betroffenen euphorisch und lässt sie hemmungslos flirten. Eine Überproduktion des Neurotransmitters Dopamin löst zwanghafte Zuckungen aus. Die Betroffenen ziehen Grimassen, imitieren andere und fluchen hemmungslos, ohne etwas dagegen tun zu können. Blink Nummer 3. Der Schlüssel zur rechten Hirnhälfte sind Patientengeschichten. In der linken Hirnhälfte ist das sprachlich-rationale Denken angesiedelt. Daher gilt sie vielen als Blüte und größte Errungenschaft der menschlichen Evolution. Sie arbeitet im Grunde wie ein Computer und ist daher relativ leicht zu erforschen. Wenn man jemanden fragt, wie viel 2 plus 2 ergibt, reagiert ein ganz bestimmter Teil der linken Hirnhälfte und berechnet das Ergebnis. Oder aber das benötigte Hirnareal ist beschädigt und die Person ist daher nicht in der Lage, die Summe zu bestimmen. Ganz anders bei der rechten Hirnhälfte. Schäden haben hier deutlich subtilere Folgen. Denn ob jemand rechnen kann oder nicht, ist leicht festzustellen. Veränderungen in der Gefühlswelt eines Menschen dagegen sind nicht so offensichtlich. Emotionale Veränderungen erfolgen eher in Nuancen. Die Emotion verschwindet nicht, sie verändert sich. Wer vorher gut gelaunt war, kann durch eine Schädigung der rechten Hirnhälfte euphorisch werden, aber auch traurig oder gleichgültig. Um die Veränderungen der rechten Hirnhälfte zu verstehen und zu erforschen, ist die einfache Feststellung, dass eine Hirnregion geschädigt ist, bei weitem nicht ausreichend. Stattdessen ist ein umfassenderer Blick notwendig. Welche Verhaltensweisen, Vorlieben und Interessen machen die betroffene Person aus? Wie verändert sich infolge einer Verletzung ihre Persönlichkeit und ihre Wahrnehmung? Der beste Weg, um zu verstehen, für welche Funktionen die rechte Hirnhälfte zuständig ist, sind Patientengeschichten von Menschen, deren Verhalten sich durch Schädigungen dieser Hirnhälfte verändert hat. Über die vielfältigen Geschichten lassen sich Einblicke in das Erleben und die Wahrnehmung der Betroffenen gewinnen. Wie kann jemand, dem plötzlich alles egal ist, dennoch einen Lebenssinn finden? Welche Gedanken hat eine 88-jährige Frau, die plötzlich beschwingt hinter jungen Männern her ist? Blink Nummer 4. Das Gehirn kompensiert Ausfälle und kann bei Beschädigungen groteske Parallelwelten schaffen. Ein amerikanischer Seemann erzählt in den 1980er Jahren einem Arzt seine Lebensgeschichte. An die Straßen seiner Kindheit kann er sich genauso gut erinnern wie an seine Schulzeit und Jugendfreunde. Als er dann berichtet, wie er 1943 bei der Marine Hilfsfunker wurde und in den Krieg zog, wechselt er plötzlich ins Präsens. In seiner Wahrnehmung ist er noch immer ein junger Soldat, der aus dem gewonnenen Krieg heimkehrt. Sein schwerer Alkoholkonsum hat den Seemann die Erinnerungen der letzten 30 Jahre einfach vergessen lassen. Sein Gehirn hat den Gedächtnisverlust kompensiert. Es hat eine eigene Realität konstruiert, weshalb der Seemann felsenfest davon überzeugt ist, im Jahr 1945 zu leben. Bei einer anderen Gruppe von Patienten löst eine Rede des Präsidenten einen kollektiven Lachanfall aus. Sie haben die Fähigkeit verloren, die Bedeutung von Worten zu verstehen. Und um diese Unfähigkeit auszugleichen, konzentrieren sie sich auf Mimik, Gestik und Klangfarbe. Da der Präsident schauspielert, finden die Patienten ihn albern und widersprüchlich. Aus ihren Beobachtungen folgern sie, dass der Präsident entweder hirngeschädigt sei oder etwas zu verbergen habe. Wieder ein anderer Patient, dem ein Unterschenkel amputiert wurde, hebt jeden Morgen seinen Oberschenkel stumpf an und gibt ihm mehrere kräftige Klapse. Nach wenigen Schlägen spürt er den nicht vorhandenen Unterschenkel wieder, sein Phantomglied. Erst dann kann er seine Prothese anlegen und gehen. All diese Betroffenen haben einen Ausfall erlitten, eine Beeinträchtigung des Gedächtnisses, einen Verlust von Sprache oder eine veränderte Körperwahrnehmung. Da ihre Gehirne eine in sich stimmige Gesamtrealität konstruieren, leben diese Menschen in einer für uns oftmals grotesken Parallelwelt. Blink Nummer 5. Störungen des Sehzentrums führen zu bizarren Wahrnehmungen. Ein Musikprofessor dient als Beispiel für ungewöhnliche Veränderungen in der optischen Wahrnehmung. Er verhält sich auf den ersten Blick vollkommen normal, ist charmant und kultiviert, macht Witze und spielt Klavier wie eh und je. Er wirkt vollkommen gesund und nimmt das auch selbst so wahr. Nur manchmal zeigt er sich merkwürdig. Dann erkennt er das Gesicht eines Studenten nicht, selbst wenn dieser direkt vor ihm steht. Stattdessen muss er sich auf die Stimme des Studenten konzentrieren und erkennt ihn an ihrem Klang. Auch sieht er Gesichter, wo keine sind. Er tätschelt Hydranten und Parkuhren, weil er sie für Kinder hält und geht mit ausgestreckter Hand auf Standuhren zu, um sie zu begrüßen. Bei dem Versuch, mit seiner Frau zu reden, wendet er sich seinem Hut zu. Seine Augen sind völlig in Ordnung, allerdings scheint sein Sehzentrum im Gehirn Probleme mit der Interpretation seiner Wahrnehmungen zu haben. Anstelle eines Handschuhs sieht er eine durchgehende Oberfläche mit 5 Ausstülpungen. Er mutmaßt, es könne sich um einen Behälter für Münzen verschiedener Größen handeln. Er sieht nicht den Gegenstand als Ganzes, nur seine Charakteristika. Mit abstrakten Dingen und schematischen Strukturen hat der Professor keinerlei Probleme. Würfel und Spielkarten lassen sich sofort über ihre charakteristischen Merkmale erkennen. Man muss sie nicht ganzheitlich wahrnehmen. Auch bei einer Partie Blitzschach kann der Professor sich die Züge und das Schachbrett mit Leichtigkeit vorstellen. Wegen einer Veränderung in seinem Sehzentrum im Gehirn sieht er nur noch Einzelheiten und ist nicht mehr in der Lage, das große Ganze zu erkennen. Bei dem Versuch, diese Einzelheit mit anderen Eindrücken zu einem sinnvollen Gesamtbild zusammenzusetzen, schafft sein Gehirn eine abstrakte Welt voller bizarrer Wahrnehmungen. Blink Nummer 6. Nicht nur der Verlust, auch ein zu viel einer Hirnfunktion führt zu schweren Störungen. Manche Menschen leiden nicht an einem Ausfall oder Mangel einer Funktion, sondern an einer Übersteigerung. Auch diese verändert die ganze Person und ihr Verhalten. Angenommen, in der Fußgängerzone steht eine Frau und karikiert die vorbeigehenden Passanten. Innerhalb von Zehntelsekunden erfasst sie Gesichtsausdrücke und auffällige Gesten, imitiert sie und übersteigert sie ins Lächerliche. Aber nur kurz, dann ist sie schon beim Nächsten. In nur 2 Minuten imitiert sie 50 Menschen. Die Frau leidet unter einem schweren Fall des Tourette-Syndroms. Ihr ganzes Verhalten folgt dem zwanghaften Impuls, andere Menschen nachzuahmen. Was von den Passanten als wahnsinnig komisch erlebt wird, bedeutet für sie den Verlust ihrer Persönlichkeit. Sie ist bestimmt von Impulsivität, kann die Bewegungen ihres Körpers nicht mehr willentlich kontrollieren und ist zu einem Leben ohne Hemmungen und ohne Identität verdammt. Ein anderer Patient identifiziert zum Beispiel in seinem Krankenzimmer den hereinkommenden Arzt innerhalb kürzester Zeit, erst als seinen Kunden, dann als alten Freund, Metzger, Hausarzt und zuletzt als Sigmund Freud. Nur für wenige Sekunden kann sich der Patient an das Geschehen um ihn herum erinnern. Um sich eine stabile Welt zu schaffen, flüchtet er sich in völlig übersteigerte Fantasien wie aus 1001 Nacht. Mal ist er ein Pastor, mal ein Feinkostverkäufer. Ständig passt er seine Vorstellungen den Geschehnissen um sich herum an. Mit Witz und Einfallsreichtum gelingt es ihm, selbst die größten Widersprüche und unerwartetsten Veränderungen in seine Wahrnehmung zu integrieren. Beide Personen leiden unter einer Überfunktion. Im ersten Fall führt sie zu extremer Impulsivität, im zweiten zu einer überschäumenden Fantasie. Beide werden zum Produkt ihrer Krankheit. Sie wird zum Mittelpunkt ihrer ganzen Existenz. Blink Nummer 7. Durch Veränderungen im Gehirn können sich Wahrnehmungen verschieben und Vergessenes kann ans Tageslicht treten. Ein junger Mann träumt eines Nachts davon, ein Hund zu sein und wie dieser Gerüche unvorstellbar stark wahrzunehmen. Als er am nächsten Morgen aufwacht, stellt er fest, dass er plötzlich tatsächlich den Geruchssinn eines Hundes hat. In seinem Trieb, alles zu beschnuppern, kann er nicht nur alle New Yorker Geschäfte am Geruch unterscheiden, sondern auch alle Düfte in einer Parfümerie. Bei dem Patienten auf seiner Krankenstation riecht er Gefühle wie Angst und Erregung. Zudem kann er Dutzende von Brauntönen unterscheiden. Und aus dem Gedächtnis heraus kann er exakte anatomische Zeichnungen anfertigen. Eine andere Patientin, eine fröhliche junge Inderin, verspürt Taubheits- und Schwächegefühl in der linken Seite ihres Körpers. In ihrem Schläfenlappen wächst ein Tumor, der gelegentliche Anfälle verursacht. Sie wird sichtlich verträumt, unwillkürlich treten Erinnerungen bildlich vor sie hin. Sie hat Visionen ihrer Heimat, von den Häusern, Landschaften, Dörfern und Gärten. Sie träumt von Liedern und Gesprächen, Menschen, Tänzen, Ebenen und Hügeln. Unter der Einnahme von Drogen ermordet ein Mann seine Freundin. Durch den darauf folgenden Blackout kann er sich an die Straftat nicht erinnern. Er empfindet seine Gefängnisstrafe jedoch als gerecht und erlangt mit der Zeit eine gewisse innere Stabilität. Später erleidet er eine schwere Quetschung der Stirnlappen seines Gehirns. Seitdem wird sein Körper von Krämpfen geschüttelt und von Gefühllosigkeit übermannt. Am schwersten treffen ihn die plötzlich und unkontrollierbar aufwallenden Erinnerungen an die Mordnacht. Die Veränderungen der drei Personen lassen sich nicht mit Ausfällen oder Überschüssen ihrer Hirnfunktionen erklären. Vielmehr lassen sie sich als innere Reisen und Landschaften beschreiben, die ihre Erinnerungen, Wahrnehmungen, Träume und Fantasien beeinflussen. Blink Nummer 8. Eine Stimulation der rechten Schläfenlappen löst musikalische Halluzinationen aus. Eine ältere, schwerhörige Frau wird auf seltsame Weise an ihre Kindheit erinnert. Sie hört plötzlich alte irische Lieder. Auf der Suche danach, woher die Musik kommt, sieht sie sich nach Radiogeräten um. Als sie keines findet, zieht sie sogar in Erwägung, dass die Musik von ihren Zahnfüllungen empfangen wird und deshalb in ihrem Kopf ist. Aber wer sollte auf einmal lauter irische Lieder ausstrahlen, die sie alle kennt? Ihre Ohren sind, abgesehen von ihrer Schwerhörigkeit, vollkommen in Ordnung und es gibt keine äußere Quelle. Die Musik ist allein in ihrem Kopf. Zu Beginn hört sie die Melodien ständig und hat keine Möglichkeit, sie abzustellen. In ihrem Kopf ist es so laut, dass sie kaum in der Lage ist, normale Gespräche mit anderen zu führen. Wegen des Lärms kann sie andere schlicht nicht mehr verstehen. Mit der Zeit wird die Musik leiser, sie kann wieder fast normal mit anderen kommunizieren. Auch treten die Melodien immer seltener auf, bald sind es nur noch 3 Lieder in 2 Stunden und 12 Anfälle an einem Tag. Als die Musik von ganz allein wieder verschwindet, ist die Frau in erster Linie erleichtert. Sie vermisst sie aber auch ein wenig. Schließlich lösten sie bei ihr eine gewisse Seligkeit und geistiges Wohlbefinden aus. Die Frau hat einen Schlaganfall im rechten Schläfenlappen erlitten. In diesem Teil des Gehirns sitzen die Grundlagen der musikalischen Erinnerungen. Ebenso wie eine Aspirinvergiftung kann auch eine Epilepsie im Schläfenlappen lebhafte Halluzinationen an Melodien, Menschen oder Szenen auslösen, die als überwältigend real erlebt werden. Blink Nummer 9. Menschen mit geistigen Einschränkungen können erstaunliche Leistungen vollbringen. Geistig zurückgebliebenen Menschen wird oft nachgesagt, dass sie anderen in allem nachstünden und keine Stärken oder besonderen Fähigkeiten hätten. Doch ist das tatsächlich so? Ein 61-jähriger Mann ist seit einer Hirnhautentzündung in seiner Kindheit geistig zurückgeblieben, impulsiv und halbseitig gelähmt. Er hat nur eine sehr rudimentäre Schulausbildung und ist auf fremde Hilfe angewiesen, weil er sich nicht um sich selbst kümmern kann. Sein musikalisches Gedächtnis ist jedoch herausragend. Er kennt über 2000 Opern. Als wandelnde Datenbank kann man ihn nicht nur nach den jeweiligen Sängern, sondern auch nach den Ausstattungen, Bühnenbildern und Kostümen jeder Oper fragen. Zudem kennt er das gesamte Dictionary of Music and Musicians auswendig. Auch 2 geistig zurückgebliebene Zwillingsbrüder sind auf die Hilfe anderer angewiesen. Sie sind zudem autistisch und psychotisch, das heißt, sie leiden unter Wahnvorstellungen. Ihre analytischen Fähigkeiten sind so unterentwickelt, dass sie weder addieren noch subtrahieren können. Dennoch können sie erstaunliche mathematische Leistungen erbringen. Den Wochentag eines beliebigen Datums können sie sofort bestimmen. Oft verbringen sie ihre Zeit damit, sich 6-stellige Primzahlen auszudenken. Gelegentlich schaffen sie sogar 20-stellige, die in keinem Buch mehr verzeichnet sind. Eine andere Patientin ist ebenfalls körperlich und geistig zurückgeblieben, trägt ihre Kleidung oft verkehrt herum und kann kaum sehen. Und doch hat sie bemerkenswerte Stärken. Sie ist poetisch, lebendig und spirituell. Für komplizierte Zusammenhänge findet sie anschauliche Metaphern. Die Beispiele zeigen, viele vermeintlich einfältige Menschen besitzen ungewöhnliche Fähigkeiten. Oftmals, weil sie sich so zwanghaft mit einem bestimmten Interessengebiet beschäftigen, dass sie dort einzigartige Leistungen vollbringen können. Das waren die Blinks zu Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte von Oliver Sacks. Die Kernaussage dieser Blinks lautet wie folgt. Dank der Kartografierung des Gehirns lassen sich bestimmte menschliche Fähigkeiten bestimmten Hirnregionen zuordnen. Werden diese Regionen verändert oder beschädigt, wirkt sich dies auf die mit ihnen verbundenen Funktionen aus. Die Wahrnehmung, das Gedächtnis oder die Erregbarkeit können absonderliche Formen annehmen, wie zahlreiche Patientengeschichten zeigen. Gefällt dir, was du hier hörst? Uns ist wichtig, dass du Spaß an den Blinks hast und viel aus ihnen lernst. Haben wir das geschafft? Schreib uns gerne an remember@blinkist.com.